Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
The biggest surprise came at the end of the essay when you go from 3G to 0G in about one heartbeat.
Zu sehen ist die Erde aus Weltraumperspektive. Ein 3D-animierter Schriftzug schiebt sich aus dem Erdschatten. Zu lesen ist Space Night. Dann plötzlich reale Aufnahmen. Der Erdaufgang vom Mond. Astronauten schwebend im Raum. Eine Satelliteneinfangaktion. Dann der Blick aus dem Bullauge eines Space Shuttles. Unten zu sehen Kalifornien. Wenige Minuten später Colorado. Die Westküste der USA. Und wenn man lang genug wach bleibt, wird man zum Weltreisen aus Weltraumhöhe. Während man beim OAB in Brandenburg Fische im Aquarium zeigte, beim SFB Bahnfahrten aus dem Führerstand, der MDR Kahnfahrten auf der Elbe, gehörte beim Bayerischen Rundfunk die Nacht dem Weltraum. Doch am 7. Januar war Schluss, vorerst. Ein neuer Tarif, der sogenannte Fernsehtarif der GEMA, hätten dem BR zusätzlich Kosten in Millionenhöhe verursacht. Nun wird der Ruf im Netz laut. Die NASA-Bilder, die dann zu sehen waren unter dieser Musik hier, mit Musik aus dem Creative Commons-Bereich zu zeigen. Beim Bayerischen Rundfunk prüft man alle Optionen. Ich sage mal die Optionen der heutigen Medienmagazinsendung. Zuerst mal begrüße ich Daniel Buß. Er ist freier Medienjournalist. Hallo im Studio. Gehörtest du zu den Kultsehern der Space Night eventuell?
Kein einziges Mal, Jörg.
Man sagt, das sei so Hackermusik gewesen. Nachts, wenn irgendwelche Software-Tüftler bastelten, dann hätte das eine beruhigende Wirkung gehabt.
Ich glaube, da gehörst du eher dazu.
Ja, natürlich, das ist sehr beruhigend. Aber jetzt haben wir noch 18.07 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht das musikalische Tempo etwas wechseln sollten. Ich schlage vor, ich spiele einfach zum Ausklang des Medienmagazins noch einen schönen Titel zum Entspannen als Wechsel zur Dancehall. Jetzt in der Ausgabe vom 19. Januar 2013 ganz kurz noch, worüber wir uns unterhalten werden, Daniel. Und zwar über Mediatheken, die 7-Tage-Regel. Und dann hören wir Thomas Bellot zum Schleichwerbeskandal, den der Spiegel aufgedeckt glaubte. Dann hören wir noch ein bisschen was zur Studie Talk-Republik. Dann hören wir auch noch Anne Will, wie sie darüber denkt. Und das alles natürlich wie immer vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Sie hören immer noch die öffentlich-rechtliche Welle Radio 1 des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Stammhörer werden sich vermutlich in den letzten Jahren immer mal wieder gefragt haben, warum macht der Wagner das im Medienmagazin? Schon wieder das Thema Rundfunkgebühren, Stöhn, Langweil, Brech. Nun offenbar habe ich es zu wenig thematisiert. Die Ahnungslosigkeit und das Missverständnis ist zurzeit ziemlich groß, auch bei Journalisten. In der Diskussion um den neuen Rundfunkbeitrag ist nämlich auffällig, dass oft argumentiert wird, dass nun jeder zahlen müsse, auch wenn man die ARD, ZDF, Deutschlandradio-Angebote nicht nutzen würde. Also erstens, es muss nicht jeder zahlen. Im Privatbereich nur ein Mensch pro Wohnung. Je nach Beschaffenheit der Wohnsituation also x Menschen nicht, obwohl sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk profitieren. Dann gibt es auch Befreiungsmöglichkeiten. Zweitens, bereits vor der Umstellung wurde nicht bezahlt für die Nutzung der Programme von ARD und ZDF, sondern es wurde im juristischen Sinne bereits ein Beitrag eingefordert, aus jahrzehntelanger Tradition aber noch Gebühr genannt, aber richtigerweise Beitrag für die Möglichkeit, Programm nutzen zu können. Diese Möglichkeit wurde bei der Berechnung der Abgabenhöhe gekoppelt an die Rundfunkempfangsgeräte. Und weil man sich vor 90 Jahren dachte, also wenn sich jemand ein Radio kauft, dann will er damit auch hören, hat man diese Logik gehabt, dass man damit jahrzehntelang also bei etwa 100% auch Rundfunknutzern kassierte. Nun wurden offenbar Kontrollen nötig, da sich eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen der Gebührenpflicht entzog und die Lasten anderen Menschen aufbürdete. Da diese Kontrollen aus einem demokratischen Grundverständnis heraus unwürdig wurden und weil die Geräte, die die Rundfunksendung empfangen können, auch anderen Zwecken dienen können, ist die Grundlage zur Erhebung eines Beitrages sehr, sehr, sehr schwer geworden. Das habe ich hier in den letzten Jahren immer mal wieder abbilden können. Nun wurden hier die Bemessungsgrundlage in einem ziemlich langwierigen demokratischen Prozess geändert. Nicht mehr das Gerät, sondern Betriebsstätten und Wohnungen sind jetzt der Anknüpfungspunkt. Also weiterhin nicht die Nutzung des Programms von ARD und ZDF. Die Politik wollte das so, die Medienpolitik, das weiterhin gilt. Es soll gezahlt werden für die Bereitstellung eines für die Gesellschaft wichtigen Angebots, unabhängig von der Nutzung. Sie hat also den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiterhin vom Markt abgekoppelt. Ich wünsche mir, dass Sie würden es beim Gesundheitswesen genauso tun. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Es gibt also Menschen, die jetzt mehr zahlen, weil sie nicht mehr eine ermäßigte Gebühr bezahlen, die Radio- oder PC-Gebühr, sondern einen anderen Beitrag, nämlich den vollen. Aber es gibt auch andere Menschen, die jetzt, kann man ruhig sagen, bevorteilt sind, weil sie wiederum nicht oder weniger zahlen. Diese freuen sich jetzt nicht bei Bild, FAZ, Stern, Fokus und Handelsblatt, sondern sie freuen sich offenbar leise. Das ist alles kein Problem. Ich habe ein anderes Problem und das will ich jetzt mit Daniel Buß besprechen. Und zwar, Daniel, können Verbraucher für diese geräteunabhängige Abgabe auch alle Inhalte von ARD und ZDF geräteunabhängig nutzen? Und das auch dauerhaft.
Ja, Jörg, das geht leider nach wie vor noch nicht, zumindest nicht lückenlos und vor allen Dingen eben auch nicht dauerhaft. Es mangelt sicher nicht am Willen der Sender, ARD und ZDF. Sie alle haben, auch die Landesrundfunkanstalten, inzwischen Mediatheken am Start, die nach Kräften gefüllt werden. Es klaffen aber nach wie vor große Lücken in dem Angebot. Das hat zwei Gründe. Zum einen sind Lizenzen oft ein Problem. Sportveranstalter oder auch die Produzenten von Filmen und Serien zerlegen oft die Rechte an ihrem Material in verschiedene Pakete, eins für das klassische Fernsehen, aber wiederum auch eins für online. Das heißt,
oder auch Radio, also zum Beispiel will ich ganz kurz erwähnen, dass Radio 1 jetzt ab sofort alle Musiksendungen zwischen 21 und 1 Uhr online stellen darf, 7 Tage, aber auch nicht zum Download, sondern zum Realstream hören mit einem Flashplayer. Das hat also tatsächlich lizenzrechtliche Gründe.
Ganz genau. Das geht auch vor allen Dingen den Produzenten, das ist ja legitim, darum, mehr Geld aus ihrem Produkt rauszuholen. Das bedeutet aber eben auch, dass derjenige, der die Live-Rechte zum Beispiel oder auch die Berichterstattungsrechte erworben hat fürs Fernsehen oder Hörfunk, das nicht automatisch auch seinen Nutzern im Netz zur Verfügung stellen darf. Ein zweites Problem sind politische Zwänge. Seit einigen Jahren müssen ARD und ZDF den Großteil ihrer Sendungen, die sie in die Mediatheken ja einpflegen, fleißig wie sie sind, mit Verfallsdaten versehen. Das heißt, sie müssen das, was sie einmal publiziert haben, auch wieder depublizieren, ist ein neues Wort, das die Sender lernen mussten. Die 7-Tage-Regel hat sich da vor allen Dingen durchgesetzt, auch in den Köpfen der Medienpolitiker. Da geht es vor allen Dingen um den Grundsatz, der Zuschauer soll durchaus in der Lage sein, das, was er auf den klassischen Kanälen einmal verpasst hat, weil er Besseres zu tun hatte, nochmal nachzuschauen. In der Regel bis zur nächsten Sendung, und die ist ja häufig in 7 Tagen. Aber eben nicht dauerhaft. Das ärgert viele Nutzer und auch die Programmmacher, zum Beispiel ZDF-Intendant Thomas Bellut.
Eigentlich ist das widersinnig. Wenn man wertvolle, gute Informationsbeiträge hat, sollten sie länger zu sehen sein. Nur das hat man gemacht, um den Wettbewerb zu den Verlagen nicht allzu sehr zu verzerren, was immer das heißt.
Ja, die Politik will also die private Konkurrenz von ARD und ZDF schützen, damit diese auch im digitalen Geschäftsmodelle neu aufbauen und entfalten können. Verlage wollen beispielsweise Dossiers oder Archivinhalte verkaufen und lassen ja zunehmend, das war ja verschiedentlich hier in der Sendung auch Thema, Bezahlschranken runter. Die Bild-Zeitung startet dieses Jahr zum Beispiel Bild Plus, ein Premium-Modell, und hat dafür eigens die Online-Rechte der Fußball-Bundesliga sich gesichert. Privatsender wiederum wollen Filme und Serien zum Teil nicht nur werbefinanziert ins Netz stellen, sondern auch gegen Bezahlmodelle. RTL Now oder Maxdome zum Beispiel bieten einige Folgen kostenlos an. Wer die ganze Staffel sehen will, muss zahlen.
Nun verstehe ich das bei Spielfilmangeboten oder bei ganz exklusivem Material, auch bei Sportrechten, aber es ist ja sozusagen auch die Depublizierungspflicht bei so ganz normalen Sachen wie Tagesschau oder Günther Jauch zum Beispiel, nach 6,5 Tagen ist der raus. Also man kann die Sendung vom Flughafen letzte Woche, glaube ich, gerade noch so heute sehen und dann morgen zack weg. Da ist ja nun nicht wirklich urheberrechtlich relevantes Material drin. Also warum nach deiner Meinung gibt es da so einen engen Spielraum?
Naja, es wurde ja zwischen den Sendern, den öffentlich-rechtlichen, den privaten, den Verlagen politisch auch hinter den Kulissen einst verhandelt, als vor einigen Jahren diese Depublikationspflichten eingeführt wurden. Da gibt es zum Teil kuriose Ausformungen dieser Pflichten. Das muss offensichtlich aber nicht dauerhaft so bleiben. Es deutet sich zumindest hinter den Kulissen politischer Spielraum an. Gefragt habe ich Tobias Schmidt, den Cheflobbyisten von RTL.
Wir müssen uns angucken, wie das in den Bereichen ist, die mit uns und unseren Geschäftsmodellen wenig zu tun haben. Man muss ja auch sehen, die gesamte Thematik online ist zu einem Zeitpunkt diskutiert worden. Das machte damals die Diskussion auch für die Politik schwierig, wo man relativ viel spekulativ handeln musste, weil man gar nicht wusste, wie sich die einzelnen Geschäftsmodelle entwickeln. Da hat man natürlich inzwischen höhere Erfahrungswerte. Ich glaube, dass die Grenzen aus Sicht der Fernsehveranstalter im Bereich der Unterhaltung vielleicht sogar noch ein bisschen konsequenter zu ziehen sind. Und auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass man im Bereich Bildung und Kultur mal guckt, wo sind denn tatsächlich die Problemfälle, auch aus Sicht der öffentlich-rechtlichen Anstalten und ihrer Nutzer, und gibt es da tatsächlich Kollisionsfälle mit dem Privaten?
Das ist insofern interessant, weil Tobias Schmidt ist inzwischen auch der Vorsitzende des Vereins Privater Rundfunk und Telemedien e.V. Und ich glaube, spricht er auch so ein bisschen für die gesamte Branche, kann ich mir vorstellen.
Ja, ganz genau. Und was er ist ja Jurist, etwas blumig Ausdruck heißt ja nichts anderes als bei der Unterhaltung wollen sie knallhart auf die Depublizierung der ARD-ZDF-Beiträge bestehen, die Privatsender. Bei der Information und Kultur können sie sich aber durchaus deutlich längere Fristen bis hin zur Endfristung vorstellen. Das andere Problem sind natürlich die Sorgen der Verlage, die Sender ja auch zunehmend ernst nehmen. Da geht es weniger um Bewegtbildinhalte, sondern vor allen Dingen um die Frage, wie textlastig ARD und ZDF im Netz unterwegs sein dürfen, tagesschau.de etc. Und dort laufen ja seit vergangenem Jahr auch Gespräche zwischen Intendanten und Verlagsvertretern, um einen Kompromiss zu suchen. Das nächste Treffen soll im Frühjahr sein, in einigen Monaten. Und ZDF-Intendant Thomas Bellot will diese Einigung abwarten, dann aber Druck machen.
Sobald ARD, das ZDF hat ja damit keine Probleme, aber trotzdem ARD und ZDF sich mit den Verlagen auf die Internetstrategie verständigt haben, würde ich die Forderung erheben, ja, lasst uns doch die wichtigen Beiträge, die Informationsbeiträge länger im Netz, ohne Beschränkung, weil es macht einfach keinen Sinn. Das wäre ja dann etwas, was man im nächsten Rundfunkstaatsvertrag erledigen könnte. Und die Bundesländer werden eine stärkere Neigung verspüren, wenn sich die Verlage und die öffentlich-rechtlichen Sender einig sind.
Müssen wir das jetzt mal ganz knallhart gefragt, diesen Zustand, der jetzt ist, als Beitragszahler weiter hinnehmen?
Naja, erstmal ist das Gesetzeslage und das Rundfunkrecht müsse verändert werden. Daran hängt dann die Entscheidung von 16 Bundesländern einvernehmlich. Es sieht also danach aus, in den nächsten Jahren ja. 2014 soll ja erstmal der Rundfunkbeitrag evaluiert werden und nochmal justiert werden. Dazwischen geht es allenfalls in einem Rundfunkänderungsstaatsvertrag, so sperrig heißt das leider, um die Installation des angedachten Jugendkanals. 2015 könnten dann die Grenzen für ARD und ZDF im Netz wieder auf die Agenda rutschen. Das spannt natürlich den Beitragszahler auf die Folter. Unter anderem Matthias Schindler, den ich gerade getroffen habe, er arbeitet hauptberuflich an der Zukunft der Wikipedia und sagt, was sicher viele Nutzer denken.
Ich bin nicht gewillt, meinen Tagesablauf an das Sendeschema eines Öffentlich-Rechtlichen zu binden. Ich bin auch mal 2 Wochen offline oder woanders, mache irgendwas, was mich dazu bringt, eben nicht Radio zu hören oder Fernsehen zu schauen. Die Vorstellung, dass ich ausschließlich innerhalb von 7 Tagen ein bestimmtes Thema mir anhören kann und dann nie wieder, bis es nicht noch einmal gesendet wurde, ist widersinnig.
Ja, es gibt auch immer mehr Kritik an der sogenannten Depublikation aus der Politik. SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat sich schon vor ihrer Wahl in Düsseldorf deutlich dagegen ausgesprochen. Vor allen Dingen aus Sicht der Nutzerin Hannelore Kraft. Die Linken, die Privaten, die Grünen und auch erste Netzpolitiker der Union zweifeln an dem jetzigen Modell. Und einige wollen auch gar nicht bis 2015 warten. Unter anderem die Grünen-Bundestagsabgeordnete Tabea Rösner.
Ich finde das persönlich ein bisschen spät, weil jetzt die Diskussion da ist und jetzt ist es wichtig, diese Diskussion auch weiterzuführen. Diese Rundfunkstaatsverträge sind ja sehr komplizierte Verfahren und wenn man das erst in 2 Jahren neu angeht, ja, dann braucht es auch wieder noch mehr Zeit, um das auch auszuverhandeln. Und ich denke, eigentlich müsste man jetzt mit der Umstellung und der ganzen Diskussion um die Abgabe und auch die Existenzberechtigung des Öffentlich-Rechtlichen sich auch jetzt daran machen, das Thema anzupacken.
Daniel, ein Tipp, wird es schneller gehen als 2015?
Das glaube ich in keinem Fall.
Soweit bis hierhin. Vielen Dank. Der freie Medienjournalist, unter anderem schreibend für die Taz hier im Radio 1 Medienmagazin, zu dem Handicap, mehr oder weniger, dass wir nur 7 Tage die Mediatheken nutzen dürfen. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber ich kann nicht anders, als jetzt mal ganz kurz Ihnen den Background zu liefern für das folgende Interview mit Thomas Bellut, dem ZDF-Intendanten. Der Spiegel hatte auf seinem Frontcover stehen in dieser Woche: betrifft Wetten, dass, die krummen Geschäfte mit Deutschlands größter Fernsehshow. Da wurden alte Fälle nochmal aufgeschrieben, die garniert mit neuen Fakten dann den Eindruck ergeben haben, dass beim ZDF immer noch nicht alles klar ist, was Schleichwerbung ist, beziehungsweise Produktplatzierung. Daniel Buß, du bist ja als Medienjournalist nicht erst seit gestern unterwegs. Wie beurteilst du diese Titelstory?
Naja, die grätscht ein bisschen rein in die tatsächlich kampagnenartige Berichterstattung der Verlage gegen das, was ARD und ZDF mit dem Rundfunkbeitrag zugutekommt. Ich nehme dem Spiegel allerdings ab, dass sie jetzt erst den Vertrag, der die Geschichte hart gemacht hat, vorliegen hatten und deswegen die Geschichte jetzt auch bringen mussten, damit sie kein anderer wegschnappt. Für mich persönlich ist das keine Titelgeschichte, weil vieles schon ausgiebig aus der Beobachtung kritisiert wurde. Ein Knaller ist es aber trotzdem.
Das Medienmagazin, ich habe nachgerechnet, hat seit 2003 regelmäßig darüber berichtet, weil 2003 das ZDF selbst unter dem Druck der Öffentlichkeit gesagt hat, also wir kündigen zum Beispiel hier die Verträge mit der Pharmaindustrie, was vielleicht gar nicht so spektakulär noch in Erinnerung ist. Und immer wieder haben wir darüber berichtet und ich fragte Thomas Bellut, ich sagte es ja, er ist Intendant in jetziger Verantwortung, war damals Programmdirektor beim ZDF, was er dann persönlich selbst Neues aus dieser Titelstory beim Spiegel erfahren habe.
Nun, ich habe einen Vertrag gesehen, der nie unterschrieben worden ist mit einer Autofirma. Ich habe den gelesen, wenn der unterschrieben worden wäre, ja, wäre in einem Passus das ein Versuch einer Produktplatzierung gewesen. Das geht nicht nach den Regeln. Es ist ein älterer Vertrag, der ist nicht unterschrieben worden. Insofern habe ich nicht viel daraus gelernt, sondern wir bewegen uns in einem Thema, das wir im Grunde seit 2003 sehr intensiv bearbeiten. Wie geht man mit Partnern aus der Wirtschaft um, mit Gewinnspielen, und wie schafft man Produktplatzierung oder Schleichwerbung völlig ab? Und das ist das Ziel unserer Bemühungen gewesen.
Stefan Niggemeier, der Medienjournalist, schrieb 2009 in einem Essay, das ZDF scheint nicht einzusehen, dass es nicht darum geht, ob Thomas Gottschalk das Recht hat oder nicht, in Wetten, dass demonstrativ das Logo eines Werbepartners sekundenlang in die Kamera zu halten. Es geht darum, dass das ZDF dafür Gebühren erhält, dass es das nicht tun muss. ARD und ZDF müssten offensiv erklären, was sie alles nicht machen, weil sie öffentlich-rechtlich sind. Sie müssten auf faule Kompromisse wie Autowerbung in Wetten, dass verzichten, mutig und entschlossen gegen Schleichwerbung vorgehen. Wie gesagt, im Jahre 2009. Wenn Sie jetzt ankündigen, dass das das Ziel ist, warum ist es denn bisher nicht geschehen?
Das Ziel ist es, Autos als Gewinnspiel zu präsentieren, ist absolut legal. Das kann man machen nach bestimmten Regeln. Das Auto wird von der Firma gestellt, es wird kein Geld dafür gezahlt, es wird an das Publikum sozusagen verlost ausgeschrieben oder an den Wettgewinner aus Wetten, dass. Und da gibt es eigentlich auch keine Grauzone. Richtig ist, in den letzten Jahren ist der Eindruck bei Wetten, dass in den Gottschalk-Jahren entstanden, hier wird viel zu viel in diesem Bereich gemacht, das geht nicht. Das ist zu viel, das ist eine Geschmacksfrage. Diesen Eindruck teile ich. Also insofern teile ich den Eindruck von Niggemeier, das muss nicht sein. Wir hatten einen alten Vertrag mit Thomas Gottschalk in den 90ern geschlossen. Da war ihm, und wir standen ja unter Druck, nicht zu viel zu bezahlen, aber auch ökonomisch sinnvoll zu handeln, da hat man ihm genehmigt, statt eines hohen Honorars, dass er in der Lage ist, Partner, aber nach den Regeln natürlich, für Wetten, dass zu beschaffen. Das hat sein Bruder gemacht, die Gründung dieser Firma Deutsche Media. Erst waren wir das ZDF mit ZDF Enterprises darum beteiligt. Und das haben wir dann nach und nach zurückgefahren. Weil ich glaube, nach dem Ausscheiden von Thomas Gottschalk, man sieht es ja an dem neuen Wetten, dass, ja, man wird es nochmal sehen, wenn im Sommer die letzte Vereinbarung mit Audi ausläuft, dass sich Wetten das völlig verändert hat. Ich möchte noch mal hervorheben, dass das Verhalten von Markus Lanz, der jetzt Wetten das moderiert, tadellos ist. Es gibt nicht den Hauch von Kritik an der jetzigen Form der Präsentation von Gewinnspielen. Und in Zukunft werden wir das natürlich noch deutlicher reduzieren. Ich glaube einfach, dass die Diskussion jetzt schon zu lange dort gegangen ist. Es müssen nur kleine Preise sein für Normalos, die sich anstrengen, eine Wette zu gewinnen und mehr nicht. Das werden wir schaffen. So, dieser Altvertrag war gültig, solange Thomas Gottschalk beim ZDF moderiert. Ein einseitiger Ausstieg des ZDFs wäre sehr teuer gewesen. Das war eine am Markt operierende Firma, deren Teil aber wir alle hätten rauskaufen müssen. Da haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir entscheiden uns für eine andere Strategie. Wir kontrollieren ganz genau, was auf dem Schirm passiert. Dass dort nie etwas passiert, was nicht erlaubt ist. Es war nicht immer einfach, das gebe ich im Nachhinein zu, diese Punkte genau zu kontrollieren. Es gab gelegentlich Präsentationen von Autogewinnen zum Beispiel, die uns nicht richtig vorkamen, die übertrieben waren. Und das geht nicht. Es gibt da ganz klare Regeln, die übrigens für alle Sender gelten. Das ist ja nichts, was nur das ZDF macht. Das ist in allen Sendern üblich. Im Maße ist es bei uns gering. Und in dem Fall gab es gelegentlich wirklich den Eindruck, es wird übertrieben. Und das haben wir korrigiert. Und dann lief es über viele Jahre korrekt, nach meinem Eindruck. Wir kontrollieren natürlich jetzt ganz exakt, gab es tatsächlich vielleicht doch den Versuch, uns über die Firma Deutsche Media bestimmte Sachen unterzuschieben. Ja, das ist ja das Gefährliche. Ein Gewinnspiel ist für jeden Zuschauer zu erkennen. Wenn ich es korrekt gehandhabt, auch nicht problematisch. Aber das Unterschieben, das, was man dann als Schleichwerbung bezeichnen könnte, dass also irgendein Produkt gegen Bezahlung in eine Sendung gebracht wird und wie nebenbei dann dem Zuschauer untergejubelt wird.
Das ist die Gummibärchen zum Beispiel.
Das war ein früherer Fall, ja. Das war jetzt auch direkt, ja. Aber wir haben das dann beendet. Das hat Thomas Gottschalk damals nicht gefallen, ja. Aber das war klar, nach der Bewertung der Juristen, an die ich mich immer gehalten habe, es geht nicht. Damit war Schluss damit.
Unabhängig davon, ob nun der Spiegel für seine eigene Auflage diese Titelgeschichte aufs Frontcover gehoben hat oder ob es auch berechtigte Zweifel gibt, ob beim ZDF möglicherweise das zu lange dauert, sind die öffentlich-rechtlichen Anstalten momentan sehr stark in der Kritik, was Programminhalte betrifft, was Verträge betrifft, was auch Honorare betrifft. Welche davon sind aus Ihrer Sicht berechtigt im Zusammenhang mit der Gebührenbeitragsumstellung?
Also das öffentlich-rechtliche System gerade jetzt, wo die Gebühren umgestellt werden auf Haushalte, das halte ich für normal. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man ein solches Haus wie das ZDF leitet, wenn man sich versteckt. Man muss diese Diskussion führen. Deswegen sehe ich es ehrlich gesagt auch gar nicht als tragisch an, dass der Spiegel dieses Thema noch einmal aufgegriffen hat. Wir haben alle Fragen im Spiegel, als er bei uns recherchiert hat, versucht zu beantworten. Bisher, ich darf das nur noch mal sagen, das, was suggeriert wird, auch teilweise geschrieben, das sei Schleichwerbung gewesen, können wir nicht bestätigen. Es gab nach unserem jetzigen Kenntnisstand keine Schleichwerbung. Wir haben an Deutsche Media, also an Christoph Gottschalk geschrieben, bitte, wenn es solche Verträge gibt, ich will sie haben. Ja, das Schreiben hat er uns bestätigt, ist angekommen. Ja, und jetzt warte ich auf die Antwort. Aber solange die nicht da ist, kann ich mich noch nicht verbindlich äußern. Auf unserer Seite checken wir nochmal alles, ob es da vielleicht doch was gegeben hat. Bisher ohne Ergebnis.
Nochmal die Frage, was ist möglicherweise berechtigte Kritik? Gab es so etwas wie eine Kommunikationsschwierigkeit, dem gebührenjetzigen Beitragszahler zu erklären, was da eigentlich passiert?
Also wenn ein Ergebnis nicht stimmt und Ihre Diagnose, irgendwas ist da schiefgelaufen, die muss ich natürlich ernst nehmen, das müssen wir überlegen. Aber es gab zahlreiche Ansätze zu informieren, nicht nur im Programm, sondern auch über Printangebote im Internet. Der Versuch wurde gemacht, dieses Angebot auf Information wurde nicht so rege angenommen jetzt, wo die Umstellung passiert ist und einige Zeitungen in Schlagzeilen darüber berichten, gibt es ein gewisses, aber nicht überbordendes, aber anwachsendes Interesse. Deshalb müssen wir uns bemühen, das klarzumachen.
Thomas Bellot, ZDF-Intendant.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Radio 1 Medienmagazin. Mit der Umstellung der Rundfunkfinanzierung auf das Beitragsmodell gibt es richtigerweise auch analytische Blicke auf die Programmangebote von ARD und ZDF, wobei man sagen muss, dass es die schon immer gegeben hat, dass hier die Wahrnehmung darüber genauso Schwankungen ausgesetzt ist wie bei anderen Themen, die kommen und gehen. Bei folgender nun vorzustellender Studie der Uni Koblenz-Landau haben sich Studenten die Talklandschaft im Fernsehen angesehen unter dem Aspekt der Politikvermittlung. 22 Talkformate von Öffis und kommerziellen Sendern wurden daraufhin analysiert. Die Sendungen, auf die man sofort kommt, sind natürlich dabei, aber auch bei Brenda auf NTV oder die Münchner Runde beim Bayerischen Rundfunk oder Orschee und Böhmermann bei ZDF Kultur. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich nun Thomas Dechant. Ihre Studie hat ja komplett 264 Seiten. Was ist denn Ihr wichtigster Befund?
Ich sag mal, der wichtigste Befund oder der erschreckendste Befund ist, dass die Warnung vor zu viel Unterhaltung in der deutschen Talkshow-Landschaft keine Warnung mehr ist, sondern ein Fakt geworden ist. Es wird immer weniger Wert auf Informationsvermittlung gelegt, auf Erkenntnisgewinn beim Zuschauer und immer mehr auf Effekthascherei, auf Quotengenerierung. Und das versucht man eben durch eine höchst aufmerksamkeitshaschende dramaturgische Umsetzung zu erzielen. Und dabei bleibt eben oft die Politikvermittlung im Sinne von Informationsvermittlung auf der Strecke. Und das ist sehr schade.
Aber ist denn Talkshow nicht vom Namen her schon Unterhaltung und Show? Also ist denn die Art und Weise, wie Sie jetzt die Talkshows filtern, nicht vielleicht eine Überforderung des eigentlichen Fernsehformats?
Natürlich, also das muss man sich auch immer fragen. Talkshows waren natürlich schon immer Gesprächsrunden und das sollen sie ja auch bleiben. Die großen Sendeanstalten des Öffentlich-Rechtlichen, die begründen ja ihre Talkshow-Offensive, vor allem auf ARD und ZDF, ja vor allem immer gern mit dem rechtlichen Auftrag zur Willensbildung des Wählers. Und da muss einfach Politikvermittlung im Vordergrund stehen. Die Privaten können das von mir aus alle anders machen, aber selbst die behaupten auch von sich selbst, dass sie Politikvermittlung leisten wollen und deswegen diese Formate produzieren. Wir haben uns gesagt, wir wollen Informationsvermittlung sehen. Wir wollen, dass der Zuschauer hinterher mehr weiß als vorher. Und das tut er eben oft nicht mehr. Inwieweit man da das TV-Format überfordert, ist natürlich auch immer so eine Sache. Man kann eben keine dreistündige Expertenrunde anbieten zu knallharten politischen Fragen. Allerdings bleibt oft in der populistischen Art und Weise, wie Talkshows geführt werden im Moment, bleibt die Information auf der Strecke. Es gibt natürlich auch, wenn man sich anschaut, den Presseclub zum Beispiel unter den Linden, oder die Phoenix-Runde, das ist auch eine Gesprächssendung. Allerdings wird dort eben Informationen rübergebracht. Das steht ganz klar im Vordergrund. Da wird auf vieles verzichtet. Da werden keine Einspieler gebracht oft. Oder es ist nicht groß was außenrum. Da geht sich das Gespräch im Vordergrund, die Diskussion. Das gerät immer mehr in den Hintergrund. Und die Unterhaltung steht eigentlich immer mehr im Vordergrund.
Die Buchstabenkombination RBB fand sich nur einmal in Ihrer Studie beim Wort Farbbeutel werfen. Also Sie haben den Rundfunk Berlin-Brandenburg völlig rausgelassen, also Thaddäus oder Im Palais fielen offenbar aus dem Raster. Wonach haben Sie denn diese 22 Talkformate ausgewählt?
Gut, also dazu muss man sagen, diese Studie ist aus einem Uniseminar heraus entstanden. Das waren ursprünglich Hausarbeiten, die von jedem Studenten einzeln zu einer bestimmten Talkshow angefertigt wurde. Und wir haben uns dann eben gedacht, es ist ja schade, dann so eine Hausarbeit, für die viel, viel Arbeit hereingeflossen ist, für die Interviews mit der Redaktion geführt wurden und so weiter, dass dann so eine Hausarbeit dann einfach in der Schublade von einem Prof verschwindet, sondern wir haben dann eben das Ganze zusammengestellt und rausgebracht, gerade wegen auch der Relevanz des Themas im Moment. Natürlich wurden noch mehr Formate bearbeitet, unter anderem auch Thaddäus, als in der Studie drin sind. Aber das hätte erstens den Rahmen gesprengt und weil das Ganze auch gedruckt wird. Ich finde, wir haben einen ganz guten Schnitt gemacht zwischen den großen bekannten Formaten und auch eher unbekannten und kleinen und alternativen Formaten. Wir haben da keine große qualitative Wertung jetzt im Inhaltsverzeichnis gemacht. Das ist einfach aus Platzgründen entstanden, dass nicht die komplette Talkshow-Landschaft allumfassend abgedeckt wurde.
Auch nicht drin vorkommt, oder ich habe es übersehen, 2+ live, ist das richtig? Weil Ihr Professor live ist, den wir auch alle kennen, der beim Südwestrundfunk Chefreporter ist und auch sehr viel talkt?
Genau, ja, die ist nicht drin. Das haben wir den Herrn Leif auch gefragt, wieso er uns die nicht zur Auswahl gegeben hat. Also Herr Leif hat dieses Seminar, aus dem heraus diese Broschüre entstanden ist, geleitet. Mit Herrn Leif waren wir auch für eine Exkursion in Berlin, haben viele Redaktionen besucht, waren auch bei ihm in der Sendung im Publikum gesessen, haben da viele Einblicke erhalten. Haben wir ihn auch gefragt, wieso er selber ja seine eigene Talkshow uns da nicht bearbeiten lässt, sage ich mal. Er hat es aber eigentlich dann ganz logisch begründet. Es war dann einfach so, jetzt müssen Sie sich vorstellen, der Herr Leif, unter seiner Federführung ist diese Studie entstanden. Und er wollte sich einfach und auch uns nicht da in die Situation bringen, dass man die Arbeit seines eigenen Profs bewerten muss. Ja? Also jetzt auch, wenn man das aus der studentischen Perspektive sieht, ich glaube, man macht nichts unlieber als eine Arbeit oder ein Buch oder irgendwas, was der Prof hervorgebracht hat, in einer Hausarbeit zu bewerten, die der Prof dann auch wiederum bewertet. Also in diesen Zwiespalt wollte er uns damit nicht bringen. Und ja gut, jetzt muss man sich eben auch vorstellen, wenn der Herr Leif dann seine eigene Talkshow in dieser Studentenarbeit praktisch platziert, da wären, also von meiner Einschätzung her, wären da hundertprozentig an Vorwürfe gekommen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Bewertung wäre von dem Studenten positiv ausgefallen, über den Herrn Leif seine Talkshow, da hätte er sich dann bestimmt einiges anhören müssen. Ja, er wollte sich und auch uns nicht da in irgendeinen Gewissenskonflikt bringen, sondern eben unvoreingenommen und unabhängig uns arbeiten lassen und deswegen seine eigene Talkshow ja da so weit wie möglich raushalten. Aber wir haben trotzdem intensiv auch mit ihm über sein eigenes Format diskutiert.
Es gibt immer wieder Versuche, die Bedeutung der Talkshows aufzuladen, finde ich, mit Vergleichen zum Bundestag oder im Zusammenhang mit Gebühren- oder Beitragsdiskussionen. Nehmen wir es vielleicht zu ernst oder doch nicht ernst genug?
Also da muss ich ganz klar sagen, politische Talkshows sind nicht nur Fernsehen und man kann es gar nicht ernst genug nehmen. Gerade unter dem Aspekt Politikvermittlung haben politische Talkshows eine unglaubliche Verantwortung. Alle Akteure, mit denen wir uns intensiv beschäftigt haben, Redaktion, Moderatoren, aber auch viele Zuschauer, wenn man sich anschaut, wie heutzutage Politikvermittlung aussieht, wenn ich einen Politiker persönlich kennenlernen will und seine eigenen Standpunkte aus seinem Mund hören möchte, dann kann ich vielleicht die Zeitung lesen, wenn ich irgendwo ein Interview finde, was auch immer mehr zurückgeht. Dann kann ich mir vielleicht Parlamentsdebatten auf Phoenix anschauen, was im Prinzip auch keiner macht. Ich kann in Sprechstunden von Bundestagsabgeordneten gehen, was auch sehr schlecht frequentiert ist. Und ich kann ja selbst den Bundestag besuchen, was ja viele auch einfach aus örtlichen Gründen nicht machen können oder einfach auch nicht machen. Und da das Einzige, was dann im Prinzip übrig bleibt, um mir ein persönliches Bild von dem Typ Politiker zu machen, sind politische Talkshows. Deswegen darf man das gar nicht unterschätzen, inwieweit dort das Bild von Politikern geprägt wird. Für viele würde ich behaupten, dass es für viele die einzige Quelle ist, aus der sie neben der Tageszeitung politische Informationen von Kandidaten, von Politikern ziehen. Und deswegen ist es keinesfalls einfach nur Fernsehen. Da wird Politik gemacht, die diese Gesprächsrunden haben Einzug gehalten in die gesellschaftliche Diskussion. Die haben Relevanz über Themen, die dort aufkommen, wird gesprochen, das heißt jetzt im Frühstückstisch oder auf der Arbeit. Dem Bürger und dem Wähler wird dabei auch suggeriert, dass Politik nicht nur im Parlament stattfindet, sondern eben auch im Fernsehstudio, eben auch draußen. Und ja, da muss man sich einfach die Frage stellen, inwieweit diese Sendungen ihren eigenen Anspruch, politische Inhalte zu vermitteln, gerecht werden. Und deswegen darf man das gar nicht unterschätzen, gerade auch im Hinblick von sinkender Wahlbeteiligung, das Schlagwort Politikverdrossenheit, gerade bei jungen Wählern ist da ja immer so, geistert ja immer im Raum herum. Und da haben politische Talkshows eine unglaublich große Verantwortung, gerade diese Schichten über das Leitmedium Fernsehen wieder heranzuführen an politische Inhalte und politische Fragestellungen. Und darauf kann man nicht oft genug aufmerksam machen.
So, Thomas Dechand von der Uni Koblenz-Landau. Übrigens habe ich gerade getwittert, den Link dorthin, talk-republik.de, für alle, die nicht so schnell dabei sind. Und gleich hören wir auch noch mal, was Anne Will dazu zu sagen hat.
Politisch denken, persönlich fragen. Das ist die Idee meiner neuen Sendung. Sie heißt wie ich, Anne Will, Dabei geht es nicht nur um aktuelle Politik, sondern auch um gesellschaftliche Themen, die Sie ganz persönlich betreffen.
Und hier ist Ihre Gastgeberin, Anne Will.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Aber dennoch, es bleibt dabei, bei Lichte betrachtet, bleibt es zum Schluss dann doch eine Fernsehsendung und ist nicht lebenswichtig. Aber ja, ich mache das trotzdem ernsthaft, das schon.
Anne Will, es sind inzwischen rund 5 Jahre seit diesem Zitat vergangen. Wie erklären Sie sich, dass vom Parlamentspräsidenten bis zum Studenten dem Sendungsformat Talkshow solch eine Bedeutung beigemessen wird?
Also ich erkläre es mir daraus, dass das nach wie vor offensichtlich ein interessantes Format ist, wiewohl es auch trotzdem immer nur Fernsehen bleibt. Daran hat sich ja überhaupt gar nichts verändert. Aber ich wäre natürlich bekloppt, wenn ich mich nicht freute über die große Aufmerksamkeit, die unserem Format geschenkt wird oder den anderen Talkshows damit ja auch. Das ist doch erstmal eine feine Sache und ohnehin lesen wir es ja auch an den Zuschauerzahlen ab. Es gibt einfach sehr viele Menschen, die Talkshows schauen und ich darf Ihnen verraten, die werden überhaupt gar nicht dazu gezwungen, sondern die machen das freiwillig und wie ich aus vielen Mails und anderen Zuschauerkontakten weiß, auch mit Freude. Daraus erkläre ich mir, dass sich der andere immer damit beschäftigt, weil einfach mal Millionen Menschen die Talkshows schauen und wahrnehmen.
Gut, da fielen mir noch andere Sendungen bei der ARD ein, die massenwirksam sind, aber die werden nicht so häufig in den Zusammenhang der Gebührenlegitimität gebracht. Fühlen Sie sich da in die richtige Ecke gerückt?
Ich glaube, wir müssen ein paar Sachen an der Stelle auseinanderhalten. Ich glaube, dass Talkshows deshalb Kritik, manchmal sogar Zorn, in jedem Fall aber ein Gefühl produzieren, weil das ja Formate sind, die Streit abbilden. Und wenn man das anschaut und wenn es gelingt, dann sitzt man ja wahrscheinlich auf dem Sofa und würde gern gerade mitdiskutieren und denkt sich, Mann, wieso sagt er das jetzt nicht? Oder wieso fragt die Moderatorin das und das nicht und so. In jedem Fall, glaube ich, nimmt man einen höheren Anteil daran als an, sagen wir, einem auf Perfektion und auf Gleichförmigkeit getrimmten Format wie der Tagesschau und den Tagesthemen. Und das führt dann doch, glaube ich mal, dazu, dass man mal schnell sagt, was, und dafür zahle ich noch Gebühren, weil welchen anderen Grund hätte man, sich nochmal mit einem Zahn schärfer zu beschweren, als darüber, dass man dafür eben auch seinen Beitrag zur Haushaltsabgabe beisteuert. Das ist die eine Erklärung. Die andere Erklärung, ich lese die Zeitung nicht mehr so, dass sofort immer bei der Debatte um die Haushaltsabgabe die Talkshows ins Feld geführt werden. Ich habe gerade gestern den großen Leitartikel in der Zeit auf der ersten Seite gelesen und da kommen die Talkshows gar nicht vor. Also ich nehme es nicht ganz so wahr wie Sie vielleicht.
Beim Fußball gibt es schätzungsweise 4 Millionen Trainer vor dem Bildschirm. Was machen Sie nun mit solcher These der Studenten, dass bei Ihnen die Themen meist emotional diskutiert würden, daher würden Sie nicht tief genug eindringen, dadurch würden Sie dem Thema die gesellschaftliche Bedeutung entziehen, bei Ihnen wären weniger Frauen zu Gast als bei anderen, die Titel wären zu plakativ und so weiter und so fort. Also was machen Sie mit Kritik, die Sie erreicht über Studien und vielleicht auch per E-Mail?
Also erstmal nehme ich Kritik immer sportlich und nehme sie auch gerne an und schaue sie mir gerne an, denn ich kann tatsächlich was daraus lernen. Sie muss aber dann auch sachlich begründet sein. Und es stimmt natürlich hinten und vorne nicht, dass wir weniger Frauen hätten. Das glatte Gegenteil ist der Fall. Wir haben sehr viel mehr Frauen in den Sendungen als manche andere. Haben wir gerade für uns die Zahlen nochmal ausgewertet und sind zu einem guten Ergebnis gekommen. Und das ist im Übrigen auch unser Ehrgeiz, dass wir mindestens eine, besser noch zwei, drei Frauen, auch gerne mal nur Frauen in der Sendung haben. Aber das bildet nicht zwingend ab, wie unsere Gesellschaft im Moment aufgestellt ist. Sie wissen, ich engagiere mich für die Frauenquote. Ich will mehr Frauen in Führungspositionen. Wenn das so wäre, dann hätten sie auch ratzfatz mehr Funktionsträger, die sie in die Sendung einladen können. Also daran zu zweifeln, dass ich da wirklich geradezu missionarisch unterwegs wäre, empfinde ich als unsachlich und kann mit der Kritik dann nicht richtig was anfangen. Ja, und was ich da gelesen habe, was die Studierenden zusammengetragen haben, finde ich ja nachdenkenswert, aber nicht wirklich neu und muss zugeben, wenn ich ehrlich sein darf, gelernt habe ich nichts draus. Und habe auch gedacht, ist das denn ein wissenschaftlicher Anspruch, wenn man als Quellen Presseartikel aus 2007 und 2008 nimmt für eine Sendung, die im vergangenen Jahr nochmal vollständig neu auf einem anderen Sendeplatz und so weiter gestartet ist. Kleines Beispiel auch, steht drin, ich würde immer die Anzüge tragen. Tue ich ja gar nicht mehr. Insofern habe ich dann gedacht, ja, also ich kann ein bisschen was lernen, aber ich kann nicht viel lernen und ich nehme Kritik immer am liebsten an, wenn ich das Gefühl habe, das ist richtig gut gedacht und auch gut gemacht.
Parallel gibt es ja die Diskussion, ob es nicht vielleicht zu viel Talk im Fernsehen gibt. Fühlen Sie sich da von der ARD ausreichend unterstützt?
Fühle ich mich, ja. Mein Intendant, der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Lutz Marmor, hat ja gerade jüngst auch im Spiegel-Interview nochmal gesagt, er würde gerne mit 5 Talkshows weitermachen. Das ist mein erster und wichtigster Ansprechpartner. Der sagt mir das immer. Und wenn ich ihm dann sage, aber da gibt's ja durchaus andere Meinungen auch, nicht zuletzt auch in der ARD, in den Gremien und auch bei manch anderen Intendanten, dann sagt er, ja, mag ja sein, aber das überzeugt mich insoweit nicht, als ich ja sehe, dass sich alle Talkshows gut entwickeln und alle Talkshows sehr viele Zuschauer haben. Und er sagt, er macht Programm für die Zuschauer. Dann kann ich nur sagen, ja, ist doch ganz gut. Also da fühle ich mich gut unterstützt an der Stelle. Ich weiß nicht, was rauskommt. Irgendwann wird man eine Entscheidung treffen und dann werden wir es ja sehen. Ich selber fände auch klasse, wenn wir mit allen 5 weitermachten. Denn ich finde wirklich, dass wir da auch inzwischen eine Form gefunden haben, uns voneinander abzugrenzen, die sich sehen lassen kann. Wir haben uns konzentriert, aktuellen politischen Talk zu machen, und haben damit im Konzert der ARD-Talkshows in vielen Wochen ein Alleinstellungsmerkmal. Und dann ist es auch gut so. Dann muss man sagen, ja, dann gibt es dafür einen guten Platz. Der Mittwoch ist ein nachrichtenstarker Tag. Dann um 22.45 Uhr mit dem Thema der Woche daherzukommen, was bislang kein anderer gemacht hat, macht uns Spaß und unseren Zuschauern offenkundig auch.
Meint Anne Will von der gleichnamigen Sendung. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Genau, und ich hatte Ihnen versprochen, dass wir ein bisschen der Space Night vom Bayerischen Rundfunk gedenken. Zumindest mit dieser Musik hier, die GEMA-pflichtig ist und der Tarif, der Fernsehtarif, macht es dem Bayerischen Rundfunk nicht mehr möglich, diese auszustrahlen. Aber wir von Radio 1 haben immer noch den Radiotarif und gleich gibt es auch noch die Dancehall mit viel satter Musik und Admiral Tuff. Und Daniel Buß, er war live heute zu Gast bei mir in der Sendung. Vielen Dank dafür. Die beiden Talk-Gäste eben, die waren aufgezeichnet, aber Daniel, an dich spontan die Frage, welche ARD-Talkshow wird nach deiner Meinung überleben? Alle 5 oder gibt es dann doch vielleicht einen Wegfall?
Nein, ich glaube schon, dass die ARD sich irgendwann dazu durchringen wird, auch im Hauptprogramm etwas Innovation zu wagen. Und die Talkshows sind nun mal der natürliche Puffer des Programms. Deswegen dürfte einer auch demnächst wegfallen. Ich hoffe, es ist nicht Anne Will. Der aktuelle politische Talk in der Mitte der Woche tut dem öffentlich-rechtlichen Profil eigentlich sehr gut.
So lassen wir es stehen. Dankeschön. Und für den Podcast-Bonustrack habe ich Ihnen ein Schleichwerbepaket gepackt. Hören Sie zuerst das Medienmagazin vom 6. Dezember 2003.
Vorhang auf und hallo, ZDF und Haribo präsentieren den Riesenspaß. Thomas Gottschalk im Wetten, dass.
Das nennt man Sponsoring. Wenn man die Gummibärchen aber in der Sendung so nebenbei futtert und vielleicht auch noch sagt, wie toll sie schmecken würden, ist das nun wiederum Schleichwerbung. Genauso, wenn man zum Beispiel ein Markenhandy in die Kamera hält und das Produkt in vollen Tönen lobt, wie bei Wetten, dass auch schon geschehen. Mal sehen, wie es im ZDF heute Abend aus Freiburg sein wird. Eigentlich dürfte keine Schleichwerbung zu sehen sein, denn noch gestern hatte man im ZDF-Fernsehrat darüber gesprochen. Darüber und zur aktuellen Gebührendebatte interviewte Werner Lange für das Radio 1 Medienmagazin den ZDF-Intendanten Markus Schächter und Fernsehratschef Ruprecht Polenz in Mainz.
Das Interview.
Die Chefs der Bundesländer verlangen von ARD und ZDF, dass sie den Rotstift intensiver anwenden. Notfalls werde die Politik für andere Strukturen sorgen. Es gibt Stimmen, die sagen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Gesetze und Urteile des Bundesverfassungsgerichts stehen schließlich auf Seiten von ARD und ZDF. Wollen Sie dieses Fund bei den jetzigen Auseinandersetzungen nutzen?
Im Moment sind wir schon in einer Phase 2. Die Phase 1, die darin bestand, dass die 3 Ministerpräsidenten von Bayern, Sachsen und Nordrhein-Westfalen ein 14-Punkte-Programm vorgelegt haben, ist in der Ministerpräsidentenkonferenz auf die nächste Sitzung und mit einem Auftrag an die Rundfunkkommission verwiesen worden, neue Vorschläge zu erbringen. In diesem neuen Prozess der Neuüberlegung wird sich das ZDF proaktiv, konstruktiv einklinken und eigene Vorschläge erbringen. Das ZDF hat gleich nach Bekanntwerden der Papiere eigene Arbeitsgruppen gegründet, die in rechtlicher, in finanzpolitischer, in verfahrensrealistischer Form die Vorschläge einzuschätzen, in der Lage waren, Ende Dezember das ZDF eine eigene Klausur, um seine Position zu beschreiben. Mit dieser Position wird es in die Gespräche eingehen, nachdem es vorher auch nochmal diese Position mit den Vertretern der Gremien abgestimmt hat.
Die ARD ist bereit, einen Teil der Übertragungsrechte vom DFB-Fußballpokal an den privaten Rundfunk zu verkaufen. Geht das ZDF diesen Geldeinsparweg mit?
Das ZDF verfügt nicht über zusätzliche Rechte. Insoweit muss die ARD wie das ZDF erst noch mal mit dem Deutschen Fußballbund über die Möglichkeiten einer solchen Transaktion reden.
Die Politik kritisiert auch den Umgang mit Sponsoren und es wird auch von Schleichwerbung gesprochen. Und auch der Chefredakteur des ZDF, ihres Senders, Niklaus Brender, mahnt, dass genau aufgepasst werden muss, damit es keine Vermischung mit redaktionellen Anliegen gibt. Was wird das ZDF ändern, um diesen Vorwürfen künftig entgegentreten zu können?
Da wird das ZDF nichts daran ändern. Der Chefredakteur hat recht, indem er seine zum Teil jüngeren Kollegen noch einmal ermahnt und darauf hinweist, dass es im Markt ganz neue Formen von Schleichwerbung gibt, die man absolut in keiner Weise in das ZDF eindringen lassen kann. Das war der Hintergrund dieses Briefes. Ansonsten haben wir, wie auch heute mit dem Fernsehrat diskutiert, ein gültiges und stimmiges Rahmenrichtlinienfeld, an dem sie unsere einzelnen Maßnahmen orientieren. Jede einzelne Maßnahme wird vom Justiziariat geprüft. Wir wissen allerdings, dass wir in Zukunft in der Sensibilität der Entwicklung, bei der es darum geht, das öffentlich-rechtliches Programmprofil sich stärker von dem der Privaten unterscheiden muss, auf all das, was wir dürfen, genauer hinschauen müssen, sensibel sein. Es wird zur Konsequenz kommen, dass wir nicht alles, was wir dürfen, auch wirklich machen.
Das heißt, es wird ein bisschen zurückgefahren werden.
Kann ich nicht in dieser Deutlichkeit bestätigen. Wir werden einige konkrete Kooperationsmaßnahmen genauer prüfen.
Herr Polenz, die Politik kritisiert den Umgang mit Sponsoren und es wird auch über Schleichwerbung gesprochen. Auch der ZDF-Fernsehrat hat sich damit beschäftigt. Was wird das ZDF in Zukunft ändern, um diesen Vorwürfen entgegentreten zu können?
Wir hatten eine intensive Debatte jetzt im Richtlinien- und Koordinierungsausschuss auf der Basis einer Vorlage des Intendanten über Kooperation, Form von Sponsoring. Und wir werden uns jetzt im nächsten halben Jahr sehr intensiv unter anderem auch mit diesem Themenfeld beschäftigen, weil wir auf der Grundlage der Staatsvertragsänderung eine Selbstverpflichtungserklärung zu unserem öffentlich-rechtlichen Sendeauftrag erarbeiten müssen, die dann auch zur Folge haben kann, dass die eine oder andere Richtlinie auch noch einmal überarbeitet wird. Und das wird dann eben auch im Hinblick auf die Werberichtlinie beispielsweise möglicherweise der Fall sein.
Am Pranger aktuell stand wieder einmal, muss man sagen, Wetten, dass mit den Hinweisen auf ganz bestimmte Produkte. Hat man darüber gesprochen?
Das ist auch angesprochen worden, insbesondere die eine Szene mit dem Handy ist von mehreren als ein Beleg angesprochen worden. Da muss man sehen, nicht alles, was an Sponsorenhinweisen in einer Fernsehsendung kommt, ist unzulässig. Es ist durchaus zulässig und ist sogar erforderlich, um auch deutlich zu machen, wer hat eine Sendung mitgefördert, dass Sponsorenhinweise gegeben werden. Sie dürfen aber eben nicht in werblicher Absicht und sagen in einer werblichen Verpackung erfolgen. Da sind die Richtlinien sehr klar. Es wird, glaube ich, das ist mein Eindruck, wesentlich darauf ankommen, die Sensibilität bei allen Redaktionen für die Einhaltung dieser Richtlinien zu schärfen. Und wir werden als Fernsehrat uns auch zu überlegen haben, wie wir diesen Prozess begleiten. Wir tun das natürlich immer dort, wo Programmbeschwerden deshalb kommen. Da gibt es die eine oder andere, der wir dann natürlich auch nachgehen. Aber möglicherweise lassen sich auch noch andere Formen denken, wo Mitglieder des Fernsehrates sich dieser Aufgabe in besonderer Weise annehmen. Aber primär ist es natürlich eine Aufgabe der Redaktion selbst, klar dafür zu sorgen, dass Inhalt und Werbung getrennt sind und alle gesetzlichen und auch die Vorschriften des Hauses eingehalten werden.
Hat der Fernsehrat den Intendanten aufgefordert, ein Gespräch mit Thomas Gottschalk zu suchen?
Der Intendant hat uns mitgeteilt, dass er mit Thomas Gottschalk bereits gesprochen hatte.
Sie haben über den Haushalt gesprochen und Sie haben auch darüber gesprochen, dass es ein Angebot, wenn man das so nennen kann, gibt, ein Gebührensplitting vorzunehmen. Das heißt, dass die Gebührenperiode von 2005 bis 2007 geht. Für das ZDF hieße das, dass beispielsweise der Schuldenberg abgebaut werden kann. Wird man als ZDF mit der ARD über diese Idee sprechen?
Ob man im Zuge der Diskussion zur Modifizierung kommt, so wie Sie das angedeutet haben, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Es gibt keine Vorentscheidung, jedenfalls nicht, dass sie mir bekannt wäre, jetzt etwa hier im Haus, da jetzt auch der Fernsehrat und der Vorsitzende da nicht mit am Verhandlungstisch sitzen, sondern da das für das ZDF der Intendant macht, müssten sie zu seiner Verhandlungsstrategie ihn befragen. Ich glaube aber nicht, dass er Ihnen dazu zum jetzigen Zeitpunkt weitergehende Auskünfte geben mag.
Das ist eines von vier Modellen, das zu diskutieren ist. Warten wir ab, was die KEF am 8. Januar dem Ministerpräsidenten vorschlägt. Im Moment glaube ich nicht, dass ein Modell jetzt zu diesem Zeitpunkt mehrheitsfähig ist.
Der ZDF-Intendant Markus Schächter und ZDF-Fernsehratschef Ruprecht Polenz im Radio 1 Medienmagazin. Und hier schieben Sie schon die Herren aus der Tierhandlung hervor, die Pet Shop Boys. Es folgt das Medienmagazin vom 20. März 2004. In heavy doses. Menschheit, Nina Carey. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin. Nicht, dass sich monatelang der Late-Talker Harald Schmidt über das ZDF und eine schamlose Platzierung von Markenprodukten in Fernsehproduktionen lustig machte. Jetzt hat auch der renommierte evangelische Pressedienst penibel Verdachtsfälle von Product Placement aufgelistet, was den ZDF-Fernsehrat bewog, dies auf die gestrige Tagesordnung bei einer Sitzung in Potsdam zu setzen. Eingebettet in eine sowieso vorbereitete Selbstverpflichtung für den 7. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der am 1. April in Kraft treten soll. Werner Lange sprach den ZDF-Intendanten Markus Schächter gestern auf dieses Thema Schleichwerbung nicht zum ersten Mal an.
Die Selbstverpflichtungserklärung, die vom ZDF derzeit erarbeitet wird und im Juli verabschiedet werden soll, dort wird auch aufgenommen werden, wie das ZDF mit kommerziellen Kooperationspartnern im Programm umzugehen gedenkt. Welche Grenzverschiebungen gibt es eigentlich, dass diese Themen immer mal wieder beim ZDF auftauchen? Das letzte Mal sprachen wir im Dezember darüber.
Der Dezember hängt mit heute zusammen. Das war die Initiative des ZDF zu sagen, lasst uns sehr genau, sehr reinlich schauen, was tut sich auf dem seit 1989 zwischen ARD und ZDF gemeinsam regulierten Feld der Kooperation. Sind wir hier noch in den Vertrauensvorstellungen, die Zuschauer an uns haben, sind wir insgesamt in der juristischen und konzeptionellen Verfassung, wie wir sein wollen. Diese Selbstvergewisserungsdiskussion hat im November dazu geführt, dass wir gesagt haben, vor dem Hintergrund der Gesundheitsreform wollen wir in dem immer umstrittener werdenden Feld der pharmazeutisch-medizinischen Kooperation nichts mehr ins Programm bringen. Es war eine eigene Initiative des ZDF, die europaweit beachtet wurde, aber hier plötzlich als eine Schwäche des ZDF dargestellt wurde. Das kann nicht richtig sein. Wir haben von uns aus die Initiative ergriffen und in dieser Initiative kommt jetzt auch eine Vorstellung, die Gesamtkonstellation, die Gesamtkonzeption des ZDF im Hinblick auf seine Kooperation mit Dritten in die jetzt zum Juli vorzulegenden Selbstverpflichtungsüberlegungen des Senders einzubringen. Das heißt, wir gehen einen Schritt weiter als ursprünglich gedacht. Nicht nur die Programmüberlegungen werden als zu bilanzierende Programmvorstellungen in das Papier eingebracht, sondern auch die produktionellen und die Kooperationsbedingungen werden dargestellt. Wir werden von uns aus formulieren, was wollen wir im Kooperationsbereich nicht haben, was wollen wir haben.
Künftig soll es dann im Abspann gezeigt werden, wer Programmelemente gesponsert hat. Wenn diese Logos der Firmen dann noch einmal richtig gezeigt werden, wird es sicherlich einen Run geben auf das ZDF.
Einspruch, Sie haben aus meiner Vorstellung, dass wir Abspannregeln nochmal neu definieren, schon ein einseitiges Konzept entwickelt. So wie Sie es darstellen, wird sicher nicht kommen.
Wie viel finanzielle Offenheit darf die Öffentlichkeit von der Selbstverpflichtung eigentlich erwarten?
Eine sehr genaue, pauschale Betrachtung der Zahlen, aber selbstverständlich im Einzelnen wird es zwischen den Kooperationspartnern das bleiben, was bisher auch vertragliche Vereinbarung ist, dass es nur eine interne Öffentlichkeit geben kann.
Das ZDF ist gegen eine Initiative, die aus dem Bundestag kommt, die Sitzungen des Bundestages über einen speziellen Kanal zu verbreiten. Warum? Glauben Sie nicht an die Vorbildung der Bevölkerung?
Ihre Fragestellung ist falsch. Es ist nicht das ZDF, sondern der Vorsitzende des Fernsehrats, der hier heute in Potsdam erklärt hat, dass er gegen eine solche Entwicklung ist. Das ZDF hat im Moment jetzt erst noch Gespräche zu führen. Der ARD-Vorsitzende und der ZDF-Intendant sind vom Präsidium des Deutschen Bundestages eingeladen, sich darüber ein Bild zu machen. Erst dann wird das ZDF darüber sprechen können.
Jeden Samstag, 18 bis 19 Uhr, das Radio 1 Medienmagazin.
Ich habe ein paar Medienmagazine ausgelassen. Springen wir ins Jahr 2005. Dort hören Sie noch ganz kurz Ruprecht Polenz. Er ist auch schon damals gewesen ZDF-Fernsehratsvorsitzender. Und dann gleich im Anschluss ein Telefoninterview mit Volker Lienthal. Er war damals Ressortleiter von EPD Medien.
Und zur Frage von Product Placement und Schleichwerbung. Also erstens, das ist nicht nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verboten, sondern es ist auch für das private Fernsehen verboten. Für beide Sendeformen, für die Presse insgesamt in Deutschland, gilt das Gebot, Redaktion und Werbung klar erkennbar für Zuschauer oder Leser voneinander zu trennen. Das ZDF hatte vor anderthalb Jahren eine intensive Diskussion über Kooperationsformen angestoßen, durch einen Bericht des Intendanten, auch in den Gremien und auch durch externe Recherchen von Journalisten. Daraus ist ein regelmäßiger Meinungsaustausch geworden zwischen den Gremien und den Redaktionen, den Programmdirektionen. Wir haben jetzt den ersten Transparenzbericht des Intendanten vorgelegt bekommen, der zeigt, dass das ZDF aus Fehlern, die in den zurückliegenden Jahren passiert sind, sehr energische Konsequenzen gezogen hat. Und von daher sind die organisatorischen Vorkehrungen, die man treffen kann, getroffen, damit es sozusagen Schleichwerbung im Programm nicht geben kann beim ZDF. Die Landesmedienanstalten hatten ja an zwei Ecken versucht, ihre Kompetenzen auszuweiten und auch das öffentlich-rechtliche sozusagen unter ihre Kontrollbefugnisse zu bekommen. Das eine war der Jugendschutz. Und da ist nun so offensichtlich, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten den Jugendschutz groß schreiben und dass es eine ganze Menge zu beanstanden gibt bei privaten Fernsehsendern, sodass die Aussage, nun kehrt bitte erstmal vor der eigenen Tür und erfüllt als Landesmedienanstalten die Kontrollaufgaben gegenüber RTL, Sat.1 und den anderen Privaten, dazu geführt hat, dass dieser Vorschuss inzwischen wohl auch nicht mehr weiter durchgeführt wird. Ich hoffe nur, dass man auch in der Sache des Jugendschutzes selbst bei den Privaten endlich weiterkommt. Der zweite Punkt war dann der Vorwurf, man könne, das bezog sich dann vor allen Dingen auf die ARD, ja sehen, dass die öffentlich-rechtliche Kontrolle nicht funktioniere. Sie wissen, die ARD hat jetzt auch einschneidende Konsequenzen gezogen. Über das ZDF habe ich etwas gesagt und jetzt wird eben an mehreren Ecken deutlich, dass die Landesmedienanstalten auch Schleichwerbung bei den Privaten nicht nur nicht gesehen haben, sondern offensichtlich intensiv weggeguckt haben, als es das gegeben hat. Und insofern ist der Skandal, der jetzt private Sender trifft, auch ein Skandal der Landesmedienanstalten.
Dieses Problem Schleichwerbung gibt es ja nicht nur in Deutschland, auch in Großbritannien gibt es dieses Problem. Dort hat man die Konsequenz gezogen und ein einheitliches Aufsichtsgremium geschaffen, die Ofcom. Die ist sowohl für die Privaten wie auch für die Öffentlich-Rechtlichen zuständig. Wäre das nicht ein Modell, das man auch in Deutschland angehen könnte?
Nein, ich finde, je dichter die Kontrolle am Produzenten dran ist, umso besser. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten werden sozusagen durch die Binnenkontrolle sehr wirksam kontrolliert. Diese Form der Binnenkontrolle kann man Privaten nicht gesetzlich aufoktroyieren. Das geht nicht. Deshalb ist dort die zweitbeste Lösung der Kontrolle durch die Landesmedienanstalten gewählt, als diejenige, die möglich ist. Also ich glaube, dass wir nicht noch eine Superbürokratie zur Kontrolle der Kontrolleure etablieren sollten, obwohl das dann vielleicht die typisch deutsche Lösung wäre, wenn sie sich nicht gerade aus Großbritannien vorgestellt hätten. Nein, ich glaube, die Landesmedienanstalten müssen endlich anfangen, ihre Schularbeiten zu machen bei den Privaten. Dann haben wir auch einen großen Teil dieser Diskussion nicht mehr.
Ich meine, die ARD ist im Moment der bestaufgestellte Sender, was Schleichwerbung anlangt.
So hieß es hier vor 3 Wochen im Radio 1 Medienmagazin von SWR-Justiziar Hermann Eicher, zugleich Vorsitzender einer sogenannten Clearingstelle zur laufenden Aufklärungsarbeit und für Vorkehrungen gegen weitere Schleichwerbungsfälle. Und wir haben es eben von ZDF-Fernsehratschef Ruprecht Polenz gehört. Das ZDF hatte vor 1,5 Jahren angestoßen durch den Intendanten und durch externe Recherchen von Journalisten nicht nur einen Meinungsaustausch zwischen den Gremien und den Redaktionen, sondern es gibt den ersten Transparenzbericht und organisatorische Vorkehrungen, dass es Schleichwerbung nicht mehr geben kann. Ich weiß nicht, ob es Journalisten waren, die dem ZDF auf die Sprünge geholfen haben. Ich hatte hauptsächlich von einem gehört und das war wie auch im ARD-Fall der Medienressortleiter des evangelischen Pressedienstes Dr. Volker Lilienthal, den ich jetzt ganz herzlich am Telefon begrüße, verbunden mit der Frage, sind Sie jetzt zufrieden mit den Reaktionen auf Ihre Recherchen?
Also ich denke, man muss schon würdigen, dass das ZDF in Sachen Selbstkorrektur einer fatalen Selbstkommerzialisierung einiges getan hat. Intendant Markus Schächter war von allen Verantwortlichen im deutschen Sendersystem noch derjenige, der die Notbremse am ehesten gefunden hat. Die Kooperation mit der Wirtschaft, dass die Wirtschaft also in fiktionalen Programmen auftauchte, die sind weitgehend abgestellt worden. Allerdings kommen immer noch mal wieder Altlasten auf dem Bildschirm, neulich zum Beispiel Rosenheim-Cops, da war früher Krombacher mit im Bild und das hat man weitgehend herausgeschnitten. Also diese Praktiken sind wohl jetzt weitgehend abgestellt, da kann man einigermaßen zufrieden sein.
Und auch bei der ARD?
Bei der ARD ist nach Auftauchen der Marienhof-Affäre auch einiges passiert. Im personellen Sektor hat es weit mehr als nur Bauernopfer gegeben. Es gibt jetzt hinreichende organisatorische Vorkehrungen, also die Verschärfung der Produktionsverträge für Auftragsproduzenten, die erhöhte Sensibilität der Redaktionen bei der Programmabnahme. Da ist einiges passiert. Allerdings muss man natürlich für die Zukunft wachsam sein, denn auch über diese Affäre wird irgendwann Gras wachsen und dann werden wieder gewisse Sitten einreißen, das glaube ich schon.
Es gibt nun auch im kommerziellen Fernsehen ein öffentliches Hinsehen in puncto Schleichwerbung. Besonders Pharmakonzerne und Finanzfirmen haben bei Sat.1 Schleichwerbung betrieben und bezahlt, abgewickelt über ein Unternehmen in der Schweiz. Wenn Sie das jetzt mit ARD und ZDF vergleichen, wo gibt es Gemeinsamkeiten und vielleicht auch Unterschiede?
Es gibt hauptsächlich Gemeinsamkeiten. Der Unterschied und das Alarmierende liegt darin, dass hier die Schleichwerbung in den Informationsprogrammen ganz stark betrieben wurde, dass bezahlter Verbraucherjournalismus den Zuschauern vorgesetzt wurde, wo die Information, welcher Kreditvertrag ist am günstigsten, welcher Versicherungsvertrag eben nicht neutral von Experten, von Journalisten geprüft wurde, sondern wo sich ein entsprechendes Unternehmen eingekauft hatte. Da ist der Kernbereich der Fernsehinformation, also nicht nur Fiction, betroffen und das ist natürlich sehr, sehr problematisch. Im Übrigen habe ich mich zwar über die Enthüllung der Kollegen von der Süddeutschen Zeitung gefreut, ich war aber nicht sehr überrascht. Denn EPD hat schon 1997 über sogenannte Refi-Kooperationen von Sat.1 berichtet, Refinanzierungskooperationen. Da hat man das gleiche Geschäftsmodell auf die Regionalreports von Sat.1 angewendet. Das sind ja politisch verlangte Programmformen, die nicht besonders beliebt sind im Sender. Und um den Programmaufwand dafür zu minimieren, hat man auch damals Partner aus der Industrie angeworben. Da war zum Beispiel der Brillenpapst Günter Vielmann, durfte sich in Sat.1 selbst präsentieren, hat etwas über die Geschichte der Brille erzählt und ganz nebenbei wurde natürlich auch seine Marke transportiert, gegen Bezahlung auch damals. Die Obi-Baumarktkette soll schon Mitte der 90er Jahre 50 Beiträge bei Sat.1 zum eigenen Vorteil zum Themenfeld Heim und Handwerker bestellt haben. Also will sagen, so neu ist die Sache nicht.
Ja, auch ist es ja auch ein offenes Geheimnis, dass zum Beispiel der Reisejournalismus oder auch der Gesundheitsjournalismus bei NTV offensichtlich auch nicht neutral ist und dass man sich da sogar Sendezeit kaufen kann.
Richtig gut, dass Sie nochmal NTV ansprechen. Auch dort gab es ja im Februar Anlass, darüber zu berichten, dass NTV sich von Entwicklungshilfswerken eine ganze Reihe von Auslandsreportagen hat bezahlen lassen. World Vision war da ganz vorn dabei. Und
wie auch bei der ARD, ne?
Wie auch bei der ARD. Und merkwürdigerweise in diesen Auslandsreportagen aus Afrika, aus Südamerika, kam dann immer merkwürdigerweise, zufälligerweise Hilfsprojekte von World Vision vor, die natürlich lobend hervorgehoben wurden. Also, hier hatten wir einen Fall, dass die Objekte der Berichterstattung die Berichterstattung selbst bezahlen. Das halte ich für absolut unstatthaft und dennoch hat die Medienanstalt Berlin-Brandenburg das leider Gottes durchgehen lassen. Die haben das nicht beanstandet, obwohl es ganz klare Gesetzesverstöße gab. Es war sogar nachweisbar, dass NTV einen Teil seiner Programmautonomie aufgegeben hat, indem in einer zentralen Redaktionsgruppe für eben diese Sendereihe World Vision den Vorsitz hatte. Das sind Dinge, die nicht gehen und es ist natürlich vor allem enttäuschend, so etwas bei NTV zu erleben. NTV, ein Sender, den man schon als Informationsfacette im kommerziellen Programm einerlei eigentlich würdigen müsste, aber die Glaubwürdigkeit ist dahin, wenn da Teile der Berichterstattung bezahlt sind von Dritten.
Würden Sie so weit gehen wie eben ZDF-Fernsehratschef Ruprecht Polenz, der sagte...
Und insofern ist der Skandal, der jetzt private Sender trifft, auch ein Skandal der Landesmedienanstalten.
Sicherlich. Es ist richtig, so wie die öffentlich-rechtlichen Rundfunkgremien das Problem der Schleichwerbung lange unterschätzt haben, tun das auch die Landesmedienanstalten. Die rügen im Moment vieles, was bei Privaten passiert, öffentlich, weil sie auch durch Marienhof-Skandal aufgescheucht sind. In der Vergangenheit gab es da aber so eine Art weicher Aufsicht. Das heißt, bevor man einen Verwaltungsakt gegen den Sender einleitete, sprach man lieber miteinander informell, wies darauf hin, bitte unterlass das, sonst müssten wir gegen dich vorgehen. Das war allgemeine Praxis in der Vergangenheit. Übrigens diese Refi-Kooperation von Sat.1 1997, wurden die von der zuständigen Landesmedienanstalt gerügt und man forderte Sat.1 auf, das zu unterlassen. Sat.1 sagte dann, nein, wir unterlassen das erstmal nicht. Wir möchten eine allgemeine Beschlussfassung der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Dazu kam es dann nie, wie ich recherchiert habe. Und ich würde mal stark annehmen, dass Sat.1 sich dadurch gerechtfertigt fühlte, die Praxis dennoch fortzuführen, wie wir jetzt ja durch die Tessin Connection erfahren haben.
Nun hat sich Medienwächter Norbert Schneider aus Nordrhein-Westfalen letzte Woche im Westdeutschen Rundfunk gewehrt gegen den ja doch mehr oder weniger erhobenen Vorwurf, hier hätte man versagt. Er sagte,
das ist eine ganz schwierige Frage deshalb, weil der Witz von Schleichwerbung ja darin liegt, dass man sie nicht sieht. Das heißt, mit purem Hinsehen allein tut man sich wirklich schwer. Was jetzt rausgekommen ist, ja interessanterweise nicht durch Angucken von Programmen rausgekommen, sondern es ist rausgekommen, weil irgendjemand Papiere durchgeschoben hat. Nur für die Aufsicht selber, die leider nicht dieses Privileg hat, dass ihr nachts was zugesteckt wird, jedenfalls kann ich das für mich nicht sagen, ergibt sich eigentlich nicht, was man normalerweise ja sofort sagen würde, macht das genauer, macht das schärfer, guckt besser hin.
Man muss diesen Vorwurf machen. Natürlich ist so etwas wie Themenplacement sehr schwer zu erkennen, da hatte Herr Schneider schon recht. Aber eine sorgfältige Programmanalyse und vor allen Dingen, wenn sich Spuren ergeben, muss man diesen Spuren dann auch durch Aufsicht nachgehen. Das heißt, man muss beim Sender auch recherchieren, wie wir Journalisten ja auch recherchieren. Wir kriegen ja unsere Einsichten auch nicht im Traum, sondern wir müssen Menschen fragen, bist du beteiligt, bist du verantwortlich? All das könnten natürlich die Landesmedienanstalten auch tun.
Der frühere RTL-Informationsdirektor Hans Mahr, jetzt bei Premiere tätig, das werden wir gleich im nächsten Interview noch ausführlicher hören, fordert im Hinblick auf die EU-Fernsehrichtlinie,
dass man auch die Frage der sogenannten Schleichwerbung ein bisschen offensiver angeht und also nicht mit Scheinheiligkeit drüberwischt. Natürlich gibt es Product Placement in Sendungen. Natürlich gibt es das auch bei den Privaten. Das sollte man zeigen, öffentlich machen, den Zuschauern bekannt geben und dann ist es gar nichts Böses.
Glauben Sie, dass, worüber wir jetzt reden, eines Tages keine Rolle mehr spielen wird?
Ich glaube schon, dass es in Deutschland weiterhin eine Rolle spielen wird und auch in der EU sollte man sich nicht so sicher sein, dass dieses Liberalisierungsprojekt glatt durchgeht. Kommissarin Reding, die das ja maßgeblich betreibt, sagt zwar im Moment, na ihr Deutschen, ihr seid nur so hysterisch aufgeregt, in ganz Europa ist das kein Thema, das stimmt so nicht. Frankreich zum Beispiel ist auch sehr, sehr streng mit Schleichwerbung. Also will sagen, das EU-Projekt ist durch die Marienhof-Affäre unter einen erheblichen politischen Rechtfertigungsdruck geraten und man wird die Art und Weise, in der man es ja wohl freigeben wird, noch erheblich genauer definieren müssen. Also für meine Begriffe diese Transparenzregel, dass der Zuschauer am Anfang über den heimlichen Co-Finanzier im Hintergrund einer Sendung informiert wird, ist überhaupt nicht ausreichend. Es ist auch nicht ausreichend, das dann zusätzlich im Abspann zu tun. Das ist wie so eine Danksagung. Ich halte es aber auch für die Sender und für die eventuell Werbetreibenden nicht zumutbar, mittendrin, wenn das Product Placement auf dem Bildschirm erscheint, so einen blinkenden Warnhinweis zu machen. Commercial Alert, Commercial Alert, Commercial Alert. Das ist ein Vorschlag einer amerikanischen Verbraucherschutzinitiative rund um den Anwalt Ralph Nader. Also das ist alles nicht praktikabel, will ich damit sagen.
Weil es dann nur noch blinken würde.
Richtig, es würde nur noch blinken.
Meint EPD-Medienressortleiter Dr. Volker Lilienthal im Radio 1 Medienmagazin. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen, Herr Wagner.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Und springen wir dann zum letzten Mal zum Thema Schleichwerbung in das Medienmagazin vom 31. Oktober 2009. Radio 1 Medienmagazin von den Medientagen in München. Und so ein Kongress ist natürlich so ein lebender Organismus. Da wird nicht nur das abgespult, was es tatsächlich an Vorbereitungen gab, sondern wir haben ja auch gehört, es wurde reagiert auf aktuelle Meldungen. Und es wurde natürlich auch reagiert auf den 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag.
Da hast du dich sehr darauf gefreut, dass sich dieser Begriff wieder in deine journalistische Berichterstattung reingeschlichen hat.
Na gut, weil ich ihn jetzt so schön auswendig kann. Und aber es ging um Product Placement oder auch Schleichwerbung, respektierlich genannt, um das Platzieren von Produkten, um die Betriebskosten zu senken oder um eine Werbebotschaft an den Mann zu kriegen. Da gab es eine EU-Fernsehrichtlinie, die das legalisiert hat und jetzt muss die nationale Gesetzgebung nachziehen und das ist gestern geschehen. Also das heißt, es wurden von den Ministerpräsidenten die Kürzel runtergemacht und es geht jetzt noch in die Parlamente. Und das Problem allerdings ist, dass gleichermaßen beide Systeme betroffen sind. Die privaten wie die öffentlich-rechtlichen haben jetzt unheimlich viel mehr Arbeit, aber dazu hören wir gleich mal Anke Schäferkort, sie ist die RTL-Geschäftsführerin.
Es ging uns, als wir damals über die Europarichtlinie gesprochen haben, in erster Linie um eine Deregulierung im Bereich Werbung, was für uns aber ganz wichtig war und davon ist leider sehr wenig auch in der Europarichtlinie umgesetzt worden und wird somit auch im 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag nicht stattfinden, war das Thema der quantitativen Einschränkungen. Uns wäre deutlich wichtiger gewesen, die quantitativen Einschränkungen zurückzufahren.
Also die 12 Minuten.
Die 12-Minuten-Regel, B, das Verbot von Single-Spots, die Platzierungsregeln, wie viel Abstand zwischen Werbeblöcken da sein muss. Das waren wichtigere Themen für uns. Product Placement war auch ein Thema, wird von uns in der Relevanz nicht so hoch bewertet wie die quantitativen Regelungen, die sich in unserem Programmschema deutlich stärker auswirken und meines Erachtens nicht mehr auf Basis eines Verbraucherschutzes zu rechtfertigen sind. Im Bereich Product Placement ist es so, dass man ja gerade dabei ist, die Richtlinie umzusetzen. Was noch umfangreich diskutiert wird, ist das Thema Kennzeichnungspflichten. Und da sehen wir, dass es eben teilweise zu recht absurden Themen führt, wie beispielsweise, wir sollen auch Placements ausweisen von Lizenzproduktionen, sprich amerikanischen Serien, amerikanischen Spielfilmen, die wir natürlich gar nicht wissen. A, hat der amerikanische Markt eine komplett andere Vorstellung davon, was Product Placement ist. Selbst wenn ich beim Produzenten das anfragen würde, würde ich keine entsprechende Antwort kriegen. Und uns die Recherche aufzuerlegen, ob ein Produzent dort mit einem Anbieter zusammengearbeitet hat, das ist sehr schwierig. Und es ist heute in der Diskussion, dass wir dann unter Umständen sogar ausweisen müssen, es könnte Product Placement enthalten. Und ich glaube, das hat mit Verbraucherschutz ganz wenig zu tun. Und wenn Sie sich so eine Verwertungskette einer Serie oder eines Spielfilms anschauen und Sie starten im Kino, dann müssen wir den Verbraucher dort nicht schützen davor. Dort haben wir keinen Hinweis. Im Fernsehen wollen wir ihn schützen. In der DVD müssen wir ihn wieder nicht schützen. Und im Internet müssen wir ihn gar nicht schützen. Das ist etwas, das stört uns sehr. Und das stört uns insgesamt im Thema Regulierung, weil die Regulierung, die wir heute haben, einfach nicht mehr Schritt hält mit der Entwicklung der Medien.
Bei welchen Eigenproduktionen wird man denn demnächst was sehen, um die Kennzeichnung sozusagen auch wahrzunehmen für den Zuschauer?
Ach, das ist ja noch deutlich zu früh, weil der Staatsvertrag noch gar nicht in der Form in Kraft ist und weil die Ausweisrichtlinien im Detail noch diskutiert werden. Es wird sicherlich möglich sein, dass Sie in fiktionalen Produktionen, wo Sie heute ja schon teilweise nicht in der Lage sind, die Lebensrealität abzubilden, weil Sie Kunstprodukte einführen, die dort konsumiert werden, diese Kunstprodukte durch echte Produkte zu ersetzen. Was wir nicht tun werden, ist Drehbücher jetzt um ein Produkt schreiben. Weil daran haben wir kein Interesse, daran kann und hat die Regulierung kein Interesse und vor allen Dingen hat der Verbraucher daran kein Interesse. Er will eine gute Geschichte haben und wenn ein Produkt sich in dieser guten Geschichte etabliert, ist das prima. Wenn es das nicht tut, wird das Produkt nicht stattfinden.
Anke Schäfer-Kort spricht sich für RTL gegen die Schleichwerbekennzeichnungspläne aus und dieser Meinung sind aber nicht nur die privaten, sondern auch die öffentlich-rechtlichen Anbieter. Da fällt einem bei dem Stichwort Schleichwerbung natürlich vielleicht sogar das ZDF, vielleicht sogar Wetten, das ein. Ich sag nur Gummibärchen auf dem Sofa vor dem berühmtesten Tisch. Und Jörg hat deswegen mit dem ZDF-Intendanten Markus Schächter gesprochen.
Es ist Wetten, das immer in Kritik, weil es immer wieder Produktplatzierungen an prominenter Stelle gibt. Zuletzt die Kritik entzündet sich immer zum Beispiel an dem Audi. Wird das bei Wetten, das auch eine Rolle spielen?
Das sind andere Formen der Kooperation, die jetzt in diesem Fall vom Product Placement nicht erfasst werden. Also hier geht es um Kooperationen für bestimmte Zwecke, die in anderen Gesetzen geregelt werden.
Das ZDF wird sich der Sache total verschließen, Product Placement in Eigenproduktion, oder wird also man dennoch...
Das, was von Brüssel her gewissermaßen gewollt als Product Placement auch in den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt werden kann. Frau Reding sagt, dass wir brauchen das Äquivalent zu Amerika und zu anderen Ländern, zum Beispiel Indien, wo Product Placement ein wettbewerbsentscheidender Teil für die Medienindustrie ist. Also von dem, was Brüssel will und der Definition von einem sehr genauen Product Placement, sagen wir öffentlich-rechtlich in einer Erklärung, das wollen wir nicht.
Was will nun eigentlich dieser 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag? Wir hatten Gelegenheit, eine Stimme von Kurt Beck einzuholen. Er ist Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und Vorsitzender der Rundfunk-Länderkommission.
Wir wollen einfach, dass die Menschen erkennen können, wenn verdeckte Werbung gemacht wird, dann muss dies offengelegt werden. Und für den öffentlich-rechtlichen Teil wollen wir dies weitgehend ausschließen. Dort, wo Produkte beigestellt werden, weil es notwendig ist. Sag mal, wenn ZDF Traumschiff macht, können sie schlecht ein Schiff kaufen. Also wird es immer solche Dinge mitgeben. Für diese Bereiche muss das eben auch klar offengelegt werden. Das ist uns wichtig, denn der Zuschauer hat ein Recht zu wissen, wer dahinter steckt. Dann ist das, denke ich, in Grenzen in Ordnung. In jedem Fall bleibt ausgeschlossen, dass Ratgebersendungen oder Nachrichtensendungen gesponsert werden, denn das wäre natürlich ein Angriff auf die Objektivität, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und wir wollen ausschließen, dass Kindersendungen auf diese Art und Weise mit verdeckten Werbebotschaften versehen werden, denn Kinder könnten, selbst wenn man es kennzeichnet, eben nicht erkennen, was sich da abspielt.
Trotzdem wollen Sie in 2 Jahren nochmal schauen, ob das Gesetz tatsächlich funktioniert. Warum?
Das ist allerdings eine Reminiszenz an bayerische Wankelmüdigkeit, das muss man so sagen, denn aufgrund der bayerischen Unklarheiten, die im letzten Moment in die Verhandlungen gebracht worden sind, hier in Mainz wohl hochgekommen über eine Rede des Ministerpräsidenten bei den bayerischen Medientagen einen Tag zuvor, ist dann die Frage Ordnungsgeld für den Fall des Verstoßes in Frage gestellt worden. Und die Frage, ob wir ein Ordnungsgeld erheben oder nicht, die soll in 2 Jahren evaluiert werden und dann gegebenenfalls doch aufgenommen werden. Ich halte es für absolut legitim, dass wer bewusst verstößt gegen diese klaren Regelungen, auch ein Ordnungsgeld bezahlen muss. Aber wir müssen immer alle zusammenhalten und auf die Art und Weise, wie es jetzt geregelt ist, ist es gerade vertretbar.
Kurt Becke, der Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz, im Gespräch mit Werner Lange. Bleibt nur noch die philosophische Betrachtung der Medientage. Was bleibt dir hängen, Daniel?
Der Fernseher ist tot. Nicht das Fernsehen, gesagt von Axel Schmiegelow, Geschäftsführer von Sevenload.
Und ich sage, ein bisschen Hoffnung keimte auf, es geht voran und die Medien werden sich unter dem Druck der Krise wirklich zusammenraufen müssen. Was sagt nun Richard David Precht? Der ist ja Philosoph, hat die Eingangsrede gehalten bei den Münchner Medientagen und hier zum Abschluss ein kurzes Interview mit ihm.
Das ist ja die interessante Situation, dass das Geld weniger wird. Wir hatten sehr lange eine Zeit, wo das Geld mehr wurde, das investiert wurde. Jetzt wird das Geld weniger. Und da muss man gucken, wer bleibt auf der Strecke und warum. Und ich habe ja ein Plädoyer dafür gehalten, bestimmte Medien nicht auf der Strecke zu lassen. Und bei anderen bin ich froh, wenn sie auf der Strecke bleiben. Das heißt, dieser Markt schrumpft sich gesund und vielleicht schrumpft er sich auch ein wenig inhaltlich gesund. Und das bleibt vielleicht im Ohr des einen oder anderen Ministers ein bisschen erhalten.
Das fand ich sehr ketzerisch. Sie sagten also, warum gibt es hier eine Bestandsgarantie für Businessmodelle, die nicht fruchten? Wo sehen Sie denn da möglicherweise die natürliche Schwundmasse?
Naja, also ich glaube, wir haben viel zu viele Fernsehkanäle. Wir in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin, hat man mit 2, 3 Kanälen insgesamt bisher Geld verdient. Und alle anderen hat man sowieso kein Geld verdient, aber immer erwartet, es würde irgendwann kommen. Jetzt wird es noch schlimmer, jetzt verdient man erst recht kein Geld mehr. Und dann denke ich, Deutschland erleidet keinen großen Kulturverlust, wenn der eine oder andere Privatfernsehsender verschwindet.
Bei der Zeitung gibt es aber ein Geschrei, weil angeblich Zeitung und Demokratie zusammengehören. Und wenn die Qualitätszeitung verschwindet, ist auch die Demokratie nichts mehr wert.
Also wenn kleinere Sender wie Kabel 1 oder wie Vox oder sowas verschwinden, sehe ich das nicht als dasselbe an, als wenn die Süddeutsche Zeitung oder die FAZ verschwinden würde.
Aber die werden wahrscheinlich verschwinden, oder?
Ich glaube nicht, dass sie verschwinden werden. Ich habe angeregt, dass man das auffangen sollte. Und ich bin natürlich nicht der Einzige, der in diese Richtung denkt. Bislang genieren sich die Zeitungen noch ein bisschen, in diese Richtung zu gehen, weil das dann so eine Abhängigkeit aussieht. Aber sie werden gar nicht umhinkommen. In Amerika ist es mittlerweile gang und gäbe, das zu tun, über Stiftungen. Bei uns wissen wir noch nicht genau, wie es aussehen wird, aber es wird kommen. Ich bin ganz sicher, dass die Zeitungen erhalten bleiben und ich bin auch ganz sicher, dass da öffentliche Knete rein investiert werden wird.
Als Papierprodukt?
Ob als Papierprodukt oder stärker im Online ist eine schwierige Frage, aber ich bin nicht so pessimistisch, was das Papierprodukt anbelangt. Es ist interessant, immer wenn man Visionen macht, indem man Entwicklung hochrechnet, meistens verhaut man sich dabei. Es ist ja auch nicht so, dass durch die Einführung der Fotografie die Malerei ausgestorben wäre. Es gibt manchmal Technologien, die sterben aus. Also als das Automobil kam, da hatten die Hufschmiede und die Sattlermeister ja ausgedient. Aber ich glaube, das ist nicht die Entwicklung, vor der wir stehen. Also der Reiz einer Zeitung, die man immer und überall lesen kann, der ist da und auch der sinnliche Reiz. Ich glaube zum Beispiel auch gar nicht, dass das Buch verschwindet.
Vielleicht wird es aber als Massenprodukt verschwinden.
Ich bin nicht so ganz sicher, weil je nachdem, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, und ich gehe mal aus, nicht zum Argen, wird es eine Distinktionsqualität sein, irgendwo in einem Café zu sitzen und in einer schönen Qualitätszeitung zu blättern. Ich glaube, das geht nicht verloren.
So wie man vielleicht auf einer Berghütte die Petroleumlampe wieder anmacht?
Ja, oder dass es zum Beispiel immer noch einen Reiz gibt, Kerzen anzuzünden, genau. Nein, aber ich glaube, es ist noch mehr als das. Ich glaube tatsächlich, dass selbst in den jüngeren Generationen es irgendwann wieder auch eine Gegentendenz gibt. Bislang können wir immer beobachten, wenn eine Tendenz sehr stark war, dann kommt irgendwann die Gegentendenz.
Die Schallplatte ist ja auch wieder da.
Die Schallplatte ist wieder da, die ist absolut Kult bei jüngeren Leuten. Und auf eine ähnliche Art und Weise, ich bin ja auch gefragt worden gerade, wie ist denn das eigentlich so mit der Selbstdarstellung im Internet, ne? Die Selbstverwirklichungsplattform von Jugendlichen. Was meinen Sie, wie langweilig die Jugend in 10 Jahren sowas finden wird? Ja? Einfach schon deswegen, weil das Netz dann noch Millionen, milliardenfach verstopfter sein wird mit solchen Selbstdarstellern wie heute. Es wird irgendwas sein, was nicht mehr out sein kann, als auf einen Eintrag auf Facebook zu haben. Das geht nicht einfach ungebremst so weiter, sondern das schlägt ins Gegenteil um.
Also stimmt so die alte Beobachtung, die Welt ist ein Pendel?
Ganz bestimmt. Natürlich bleibt sie nicht immer auf der Stelle stehen. Natürlich werden Medien wie das Internet eine wahnsinnig große Bedeutung behalten. Aber es kann sein, dass dieser Kannibalismus, der vom Internet ausgehen soll in Bezug auf die anderen qualitätsjournalistischen Organe, dass der nicht ungebremst weitergeht, sondern dass die Kurve irgendwo abflacht. Wir wissen noch nicht genau wann und wo, aber ich bin sicher, dass sie abflacht.
Ein Zitat, was mir noch hängen geblieben ist, das kam aus Twitter. Und zwar, als dann eine Twitter-Nutzerin mit dem Namen PikiHH die Elefantenrunde zur Eröffnung beobachtet hat. Sie sagte, wenn man einen Friedhof neu organisieren möchte, macht es keinen Sinn, die Leichen zu fragen.
Und mein Spruch gilt seit 86 Jahren. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden und in dem Fall wieder Oliver Massive zu hören mit der Dancehall. Tschüss.